sind wohl die schönsten Orte, um Bier zu trinken oder was Leckeres zu essen. Fränkische Bierkeller, das ist heute unser Thema. Wir sind Florian
und Julia
und das ist Franken erleben.
Herzlich willkommen zurück bei Franken erleben, dem Podcast für Einheimische und Touristen. Heute dreht sich bei uns alles um fränkische Bierkeller, die Bierkellerkultur und Kulinarik und welche Keller besonders empfehlenswert sind. Ja, Flo, schön, dass wir wieder da sind. Ich hab's vermisst.
Endlich nach einer bisschen längeren Sommerpause mit einer Woche Verzögerung. Es tut uns sehr leid für alle, die immer monatlich auf ihre Folge warten. Bitte verzeiht uns. Sommer war einfach too hot to handle, als dass wir hier einfach aufnehmen konnten. Ich werde schon böse angeguckt hier.
Ja, aber ich darf nicht mit den aktuellen Temperaturen einsteigen. Ja, ja.
Ups. Bierkeller. Ja, du hast es auch schon angesprochen. Ich liebe sie. Vor allem als Erlanger Student habe ich ja auch ein Faible für Bierkeller, was ja schon alleine durch die jährliche Bergkirchweih bei mir kommt, wo ich auch jedes Jahr bin. Da zieht es mich immer hin. Aber auch außerhalb von irgendwelchen Kerber-Geschehnissen, sondern einfach auch so, wenn man mal irgendwo in Franken unterwegs ist und es einen schönen Bierkeller gibt, da zieht es mich einfach immer hin. Ich mag das vor allem, weil man halt, ne? Man geht ja nicht einfach in den Bierkeller. Nein, viel cooler, man geht auf den Bierkeller.
Jetzt nehmen wir mal nicht so viel vorne weg. Ich sehe, du bist schon komplett im Flow. Ja, aber jetzt müssen wir eigentlich zu Anfang mal klären. Flo, weißt du eigentlich, was der Unterschied ist zwischen einem Biergarten und einem Bierkeller?
Ich hätte jetzt mal geschätzt, dass ein Biergarten halt einfach überall sozusagen stehen kann als Biergarten und ein Bierkeller ist ja an sich der Ort, wo das Bier gelagert wird und eigentlich ist man ja oberhalb des Bierkellers, wenn man als Gast da ist. Wenn man sagt, man geht ja auf den Keller, dann ist ja eigentlich der Keller
nicht immer
unten drunter. Ja, okay, nicht immer. Aber du wirst mich wohl aufklären.
In Oberfranken tatsächlich schon, aber tatsächlich, also es wird der Begriff häufig in Franken synonym verwendet, aber es gibt eben diesen einen Unterschied, dass bei Biergärten die Brauerei oder das Gasthaus direkt angekoppelt ist und die Bierkeller, die lagen historisch gesehen außerhalb, ein bisschen weiter draußen, wie du schon gesagt hast, ganz richtig wurde da das Bier gelagert, eben unter der Erde und da haben die Brauereien dann eben vor Ort ausgeschenkt, genau. Also die sind einfach ein bisschen ab vom Schuss.
Ja, genau. Aber man geht ja auf den Keller, weil man ja eigentlich auf dem Keller meistens oben drauf ist, ne?
Aber das habe ich so auch das erste Mal gehört, wie ich nach Bamberg gezogen bin von Nürnberg, noch in Nürnberg gewohnt habe. Da, wenn man jetzt beispielsweise an den Mautkeller von Tucher denkt oder so, das ist halt wirklich ein Keller. Da gehst du eine Treppe runter, dann bist du im Keller und sitzt da halt drin in einem Gewölbe. Keller, so. Und wie ich nach Bamberg gezogen bin, hier ist es ja, lass mal auf die Keller gehen.
Ja, aber ja, das sind ja aber auch andere. Der Mautkeller ist ja kein Bierkeller. Das hat einfach nur ein Kellergebäude, oder?
Das ist ein Bierkeller.
Wird da Bier gelagert?
Ja, da wird kein Bier gelagert, da wird Bier ausgeschenkt. Aber es ist halt, deswegen sage ich, es ist unterschiedlich. Also es gibt einen Unterschied da, meiner Meinung nach, von Mittelfranken zu Oberfranken. Und in Oberfranken ist diese Bierkeller-Tradition, wo die halt Open Air sind, könnte man sagen, halt anders beziehungsweise verbreiteter.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, mir fallen jetzt in Mittelfranken nicht viele Bierkeller ein, bei denen man auch sagt, man geht auf den Keller. Da fällt mir jetzt halt einfach so jetzt wirklich nur Erlangen der Berg ein.
Forchheim, Kellerwald.
Das ist aber ja schon Oberfranken.
Ja, genau.
Und Erlangen ist ja auch schon an der Grenze theoretisch zu Oberfranken, auch wenn es Mittelfranken ist. Man kann auch sagen, Forchheim ist an der Grenze zu Mittelfranken und quasi dann schon Mittelfranken. War natürlich nicht ernst gemeint.
Ja, also im Endeffekt alles Franken, aber es liegt schon sehr auffällig in einer Linie Richtung Oberfranken.
Ja, so. Das stimmt auf jeden Fall. Hast du dann einen Lieblingskeller?
Ja, du fährst ja mit der Tür ins Haus.
Entschuldigung.
Also da müssen wir jetzt aber nochmal unterscheiden. Ja, ich habe Lieblingskeller, Plural. Und zwar, also unterscheide ich da zum einen mal hier nach Bamberg. Und nicht Bamberg. Ne? Und in Bamberg ist es an sich auch schon schwierig, weil wenn man in Bamberg studiert hat, dann ist man da auch häufiger gewesen. Ich meine, du hast es ja auch gesagt mit Erlangen, dass du da, sag ich mal, wahrscheinlich auch einen Teil deines Studiums auf dem Keller verbracht hast. Gerade wenn es im Sommer sehr heiß ist und man eben eine Abkühlung braucht, weil die meisten Keller ja eben auch sehr schön umgeben sind von Bäumen und Wäldern. Und mir ist da eben auch eine Sache aufgefallen.
Und zwar,
dass die meisten Bierkeller, dass da Kastanien drin stehen.
Weißt du auch wieso?
Nee.
Okay. Also es sind nicht nur Kastanien, es sind auch Lärchen zum Beispiel, glaube ich, fallen da auch dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Bäume jetzt alles, aber es liegt mit der Art der Wurzeln, hängt es zusammen. Denn die Kastanie ist ein Flachwurzler. Heißt, du konntest die auf dem Keller dann halt hinpflanzen, ohne dass halt die Wurzeln ins Kellergewölbe reingewachsen sind und den Keller zerstört haben, sondern du hattest halt einfach wirklich die Wurzeln flach und hattest da eine schöne Baumkrone, die dann für die Gäste des Bierkellers, die dann im Sommer da waren, um direkt dort ein Bier zu trinken, hattest du einen schönen Schatten. Das ist so der Vorteil der Kastanie. Wenn du zum Beispiel mit einer Eiche machen würdest, würde dir die Eiche, glaube ich, die ganzen Kellergewölbe drunter zerstören, weil die haben Wurzeln, die tiefer nach unten gehen als jetzt zum Beispiel Kastanien.
Ja, viel schlimmer, da hast du dann so durstige Eichen. Nee, nicht Eichen. Was hattest du gesagt, wurzeltief?
Eichen, nee. Doch, Eichen. Ey, ich schwöre, als ich recherchiert habe, ne, Kastanien und Eichen sind fast für mich zu den gleichen Bäumen geworden. Es ist zu heiß zum Denken. Eichen machen alles. Eichen sind Tiefwurzler oder Pfahlwurzler, glaube ich, nennt man sie.
Das sind die, die in die Holzfässer reinwurzeln und das ganze Bier wegsaufen.
Das wird ziemlich witzig. Stell dir vor, du hast dann so Bier-Eicheln, die du dann ernten kannst und die schmecken nach Bier.
Du denkst schon wieder in komplett anderen Bahnen. Nicht
Start-up. Start-up gründen. Das ist eine Idee. Marktlücke.
Bier-Eicheln. Ja, aber jetzt ultimativer Cliffhanger. Jetzt kommen wir mal zurück zu meinem persönlichen Lieblingsbierkeller, weil du mich ja gefragt hattest, bevor ich mit den Kastanien angefangen habe. Also in Bamberg habe ich zwei Lieblingskeller. Und da kann ich mich nie entscheiden. Zum einen Wilde Rose Keller.
Den kenne ich.
Den kennen sehr, sehr viele. Ich glaube, der gehört auch mit zu den bekanntesten. Und der ist sehr weit oben auf dem Berg. Logischerweise muss man erstmal hochlaufen, kommen wir oben an, hat man schon ganz schön Durst. Ich war einfach sehr viel häufiger da. Ich finde, das Essen ist da sehr gut. Und es ist auch einfach eine tolle Atmosphäre. Aber der andere Keller in Bamberg, der eben dem Wilde Rose Keller harte Konkurrenz macht, das ist auch sehr bekannt, der Spezi-Keller oder Spezialkeller. Warst du da nicht auch schon mal drin?
Ja, war ich schon.
Und der hat eben eine ganz wundervolle Aussicht auf die Bamberger Altstadt. Also da sitzt man einfach sehr, sehr schön. Und die Aussicht ist halt auch wirklich für mich so der USP, der Faktor, wo man sagt, jo, das kriege ich halt dann auch nirgendwo anders.
Das ist ein fairer Punkt. Ja. Ist auch allgemein sehr schön in Bamberg auf den Kellern. Also finde auch den Spezi-Keller, finde ich mit dem Ausblick auch tatsächlich sehr, sehr schön. Ich war halt in Bamberg selbst noch nie so viel unterwegs, weil ich halt einfach in Nürnberg wohne und in Erlangen davor gewohnt habe. Deswegen war halt für mich so, wenn es um die Bierkellerkultur geht, war halt für mich wirklich immer so das einzig Wahre, halt Erlangen vor allem. Und da habe ich auch ein Lieblings... Also ich habe auch sozusagen zwei Lieblingskeller. Der eine ist der Lieblings... Also den einen mag ich mehr, weil mir das Bier dort besser schmeckt. Und beim anderen mag ich an sich einfach den Keller mehr. Also da kämpft so ein bisschen Bier gegen den Keller an. Das wäre zum einen der Steinbach-Keller, weil ich das Steinbach-Bier unglaublich gut finde. Das ist für mich das beste Erlanger Bier. Das ist einfach mein Geschmack. Da können mir vielleicht andere widersprechen, die sagen, das Entlers-Bier ist besser vom Entlers-Keller. Und da kommen wir zum anderen, nämlich der Entlers-Keller ist für mich der coolere Keller. Und die zum Beispiel, was ich schon allein so, bei denen so magisch finde, die haben zum Beispiel zur Bergkirche bei der Entlers-Keller, die haben jedes Jahr einen neuen Mastkrug, der ein neues Artwork hat. Also die kann man sammeln und ich sammle die auch immer jedes Jahr zur Bergkirche bei. Muss ich immer mindestens einmal auf den Entlers-Keller gehen, damit ich meinen Entlers-Keller-Krug bekomme.
Ja, also das heißt dann, du hast wirklich so und so viele Krüge bei dir daheim stehen.
Ja.
Wie viele?
Da fragst du mich jetzt was, wie viele habe ich schon? Ich glaube, es sind 5, die ich bisher habe. Es ist noch eine kleine Sammlung. Also die ist natürlich noch ausbaufähig. Aber es werden ja natürlich mit jedem neuen Bergjahr wird es einer mehr. Und ja, das ist für mich schon immer das Highlight. Ich hatte es jetzt dieses Jahr ganz schlimm und da wirklich vielen, vielen Dank an meinen Bruder. Jetzt hat also die Bergkirche bei 2025. Ich habe es nur einen Tag zum Entlasskeller geschafft, war so richtig glücklich über meinen Krug, hab den gehütet auf dem Heimweg. Und dann war ich an der U1 Hauptbahnhof Fürth. Ich war schon so kurz vorm Ziel und dann ist mir das Scheißding runtergefallen und kaputt gegangen. Und ich dachte mir, nein. Und ich hab's dann nachher ja nicht mehr auf die Bergkirchweih nochmal geschafft, um mir den Krug nochmal zu holen. Aber das Gute ist, der Entlasskeller hat zum Glück die ganze Kellersaison offen von April bis September. Und danke an meinen Bruder, der hat mir nochmal einen mitgebracht, weil der wohnt noch in Erlangen und war dann spontan mit Kollegen oben und dachte sich, ich tue meinem Bruder mal was Gutes und bringe ihm seinen Krug für die Sammlung mit.
Oh Gott, das mein ist Herz. Ja ärgerlich. Also da hätte ich, das ist schon. Und an welchem Tag warst du da? Also von der Bergkirchweih meine ich jetzt?
Ich war einmal zum Anstich da.
Ah ja.
Am Donnerstag, da war ich aber nicht am Entlasskeller, weil Entlasskeller so mit einer der beliebtesten Keller halt eben auch auf der Bergkirchweih. Und Anstichtag ist ein sehr, sehr voller Tag. Ist auch ein sehr cooler Tag, wenn da halt der Bürgermeister die ersten Gratis-Mass daher schenkt. Das ist schon ziemlich cool. Aber da war es mir dann hinten am Entlasskeller, war es mir einfach zu voll. Und dann war ich am Tucherkeller war ich gesessen. Und die haben da wenigstens so beim Tucherkeller coole Blasmusik, hab mir Blasmusik gegönnt und da mein Bier getrunken. Aber dann war ich nochmal am Mittwoch darauf, da war ich dann am Entlasskeller hinten, nachdem ich mit meinen Freunden zusammen noch davor ein bisschen gefeiert habe und dann am Ende noch so auf eine letzte Maß auf den Keller hoch und dann dachte ich mir auch nach der Maß, huiuiui, liebe Freunde, eine langt. Ja, und da ist mir dann der Krug zerdeppert auf dem Heimweg.
Da bist du deppert.
Hey. Aber früher als Student bin ich natürlich viel mehr auf den Berg gegangen. Wenn dann Bergkirche war, dann war ich da schon die Hälfte der Zeit, in der Bergkirche war ich schon auf jeden Fall oben. Bin ein großer Fan, auch wenn es nicht die einzige Kellerkirchweih ist. Gibt ja noch eine andere beliebte in Franken. Da warst du schon mal, soweit ich weiß.
Moment, Flo, ich habe noch eine Frage.
Okay.
Als armer Student, wen hast du ermordet? Wie kannst du dir das leisten, dann die ganze Zeit da oben zu hocken, während der Bergkirchweih? Weil, also ich meine, die Maßpreise, die ziehen ja jedes Jahr weiter an, ne?
Also, ich habe BAföG bekommen und habe gearbeitet und habe dann einfach den restlichen Mai und Juni sehr arm gelebt. Und ich hatte auch den Vorteil, dass ich ziemlich viele Freunde habe, die schon berufstätig waren zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, die dann gesagt haben, ach komm, Amas kann ich dir schon ausgeben. So finanzieren wir das. Außerdem, ich habe immer mit meinen Jungs immer nie so viel auf der Bergkirche bei selbst getrunken. Wir haben halt eher, so wie es üblich ist für die meisten Studenten, bei der Bergkirchweih gibt es ja den, nicht nur bei der Bergkirchweih gibt es den Bürgermeistersteg gibt es immer, aber da ist dann halt Party am Bürgermeistersteg, also da sind dann unten die ganzen Studenten, die spielen da Flunkyball und trinken Bierchen, machen da Kastenlauf und wenn sie dann ein bisschen was getrunken haben und ein bisschen angetüdelt sind, dann sind sie dann noch auf eine letzte Maß hochgegangen, also das kannst du dir auch nicht leisten als Student, dass du sagst, ich gehe jetzt auf die Bergkirche hoch und trinke da jetzt 3-4 Mass, weil das kann keiner bezahlen, außer man ist wirklich berufstätig.
Ja, ich glaube, dieses Jahr, also es macht ja auch immer ein bisschen im Oktoberfest Konkurrenz. Dieses Jahr hat, glaube ich, die Mass 13,50 gekostet.
Ja, so ungefähr. Und du machst halt wenn du dann noch Trinkgeld gibst, du machst halt einfach die runden 15 Euro. Willst ja auch nicht der Arsch sein. So denkst du, ja klar, 15 Euro passt und dann zahlst du halt 15 Euro für 2 Seidler Bier, ne?
Ja, also du rechnest immer einen Seidler, ne?
Ich rechne direkt immer einen Seidler um.
Sehr schön. Was hattest du mich vorhin gefragt?
Es gibt ja noch eine andere berühmte Kellerkirchweih sozusagen, also ein Kellergelände, die ja eigentlich auch so, die konkurriert so hauptsächlich mit dem Berg und ich war auf der noch nie, muss ich so ein bisschen beschämend zugeben, aber du warst da schon mal, ne? Und ich rede übers Annafest in Forchheim.
Ja, genau. Also ich war jetzt die letzten Jahre auch immer mal wieder auf dem Annafest, zwar auch nur kurz, weil es auch sehr voll und das muss man auch aushalten. Ich bin dann eher so ein Kellergänger abseits von den großen Festen, muss ich sagen. Halt wirklich gemütlich mit Freunden. Aber das Annafest ist schon toll. Also die haben da halt ganz viele Fahrgeschäfte und ich glaube, also ich war da auch zur Zeit von der Saison Öffnung, also vor dem Annafest im Forchheimer Kellerwald. Und das ist schon immer sehr gemütlich. Also da ist es dann natürlich auch schon voll, aber eben nicht so voll wie beim Annafest. Und ja, das Annafest ist halt, würde ich sagen, klassisches fränkisches Volksfest, aber hat eben die besondere Location im Kellerwald. Und dementsprechend ist es da halt gut temperiert. Es gibt so eine kleine Bimmelbahn, die auch tatsächlich die Gäste, die nicht so gut zu Fuß sind, dann quasi hochbringt.
Die haben wirklich eine Bimmelbahn.
Ja, ich sag jetzt halt Bimmelbahn, das ist der Kellerexpress.
Ja, in Erlangen musst du halt einfach den Berg erklimmen. Entweder du kommst hoch oder du hast verloren und bleibst unten am Bürgermeistersteg liegen.
Ist ja schon mal passiert.
Liegen geblieben bin ich nie, aber es ist schon mal passiert, dass ich halt unten war und dann einfach nicht hochgegangen bin und dann war der Berg schon vorbei und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Also das ist schon passiert. Aber nicht, dass ich mir gedacht habe, ich schaffe den harten Weg nach oben nicht. Das ist nicht passiert. Ich war höchstens einfach so schön am Party machen unten am BMS, dass ich mir gedacht habe, wieso denn jetzt noch auf den Berg hochgehen?
Zum Kellerwald selber, der ist rund 20.000 Quadratmeter groß und insgesamt sind da 23 Bierkeller in diesem Kellerwald. Also das ist wirklich, man sagt auch, dass es wahrscheinlich der wohl größte Biergarten der Welt ist, also wenn man die alle zusammenzählt. Und also die Besitzverhältnisse sind wild. Weil beim Annafest Forchheim ist es so, dass die Keller auch meistens eigene Festbiere ausschenken. Beispielsweise beim Nürnberger Torkeller ist es das Bierpatscher Festbier, beim Schindler Keller ist das Annafestbier von der Brauerei Greif. Also da hat jeder Keller sozusagen ein eigenes Festbier, was er auch ausschenkt. Das ja, ist so, dann halt.
Das ist in Erlangen ja auch ähnlich, bloß dass halt einige Keller haben das Tucherfestbier, dann gibt es welche, die haben Steinbach, dann gibt es halt den Entlerskeller, die haben das Entlersbier, das Festbier, also es sind halt verschiedene Brauereien, die halt sich auf die Keller dann verteilen. Wo ich aber anmerken muss, der Forchheimer Kellerwald, der braucht 23 Keller, um cool zu sein. Ich möchte nur sagen, der Erlanger Berg, der braucht nur 16 Keller, um cool zu sein. Also, ne, wir haben es nicht nötig, dass wir 23 Keller brauchen. Wir können auch mit 7 Kellern weniger können wir punkten. Nur mal so, ne, Forchheim.
7 Keller weniger und keine Anna. Ja, und da stellt sich die Frage, wer ist eigentlich Anna?
Who the fuck is Anna?
Ja, wer also ist, ich meine, die Erlanger Bergkirchweih, da erklärt sich der Name ja sehr selbstredend, ne? Aber wenn man sagt Annafest Forchheim, also tatsächlich ist es so, dass das Fest zu Ehren der heiligen Anna gefeiert wird. Das war eben, ja, eine Heilige und das Fest findet auch immer am 26. Juli deswegen statt oder wird da halt eröffnet.
Und was hat, wieso ist die heilig?
Die Anna ist tatsächlich, also schon, die sollte jedem Begriff sein, der sich ein bisserle mit der Bibel und, ne, Religion und so auskennt.
Jesus und so.
Ja, genau. Ja. Also aus dem Alten Testament, das ist die Mama von der Maria.
Aus dem Alten Testament.
Ja, ja.
Also, aber welche Maria?
Welche Maria, fragt er.
Ne, wenn's die Maria Mutter Gottes ist, dann ist es aber im Neuen Testament.
Nee, das Neue Testament beginnt ja mit der Geburt von Jesus.
Ah, wirklich? Da ist der Cut.
Ja, da ist der Cut. Also deswegen okay. Sagt man ja auch, oh Gott, jetzt erkläre ich dir hier die Welt. AD.
Ja.
Und, sag's mir.
Altes Testament?
Nein! Du alter Franke.
BC und DC?
Ja, Before Christ and After Christ.
Ja.
Ja, das ist das Englische. So ja, aber, vor Christus und nach Christus.
Ist wirklich, er wird wirklich die...
Jawollo! Weil das Alte Testament, das behandelt halt alles Bibelgeschichten so, die halt mit den Söhnen Abrahams und Abrahams...
Genau.
Und,
genau. Aber das und, ist ja nochmal irgendwie 1000 Noah, Jahre vor Jesus irgendwie.
Ja, und der Cut wird halt gemacht, weil mit Jesus die neue Ära angefangen hat. Weil er der Erlöser ist im christlichen Glauben.
Da ist der, geht geht das Alte Testament wirklich so? Also ich wusste nicht, da mir fällt es da so eine 300-Jahres-Lücke. Schau, ich, kein Plan. Und das, obwohl ich eigentlich immer so gut im Religionsunterricht war.
Also das Neue Testament handelt wirklich, da ist Jesus der Protagonist und alle Geschichten drehen sich um ihn, wie er aufgewachsen ist, wie er die Händler aus dem Tempel geschmissen hat.
Ja, ja, das weiß ich schon. Ja. Aber ich wusste nicht, dass so irgendwie 60 Jahre vor seiner Geburt noch das Alte Testament halt ist.
Ja, du, das mit Jesus Geburt, das ist ja sowieso so ein strittiges Thema. Warum feiern wir Weihnachten, wenn er eigentlich im Sommer geboren ist? Und warum wird Jesus meistens mit weißer Haut dargestellt, obwohl er obviously, ja, also, ne? Da könnten wir jetzt hier einen Religionspodcast aufmachen, habe ich das Gefühl. Aber auf jeden Fall, Anna ist die Mutter der Mutter Maria und die war 20 Jahre lang mit dem Joachim verheiratet und hat die ganze Zeit über keine Kinder auf die Welt bringen können. Und dann kam eben die Maria. Und das soll nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche eben auch eine unbefleckte Empfängnis gewesen sein. Ja, als Akt göttlicher Gnade. Also jetzt kommen wir mal zurück.
Die Feuchheimer Bergkirche braucht also mehr Keller und braucht noch eine coole, prominente Person, um sich verkaufen zu können. Weil es der Erlanger Berg braucht, braucht einfach nur sich selbst, seine 16 Keller und 270 Jahre Erlanger Bergkirchweih-Tradition. Seit 270 Jahren gibt es diese Kirchweih.
Das hast du jetzt aber in meinem Artikel gelesen, oder?
Nee, das habe ich gewusst, weil ich war auf dem Tucherkeller und auf dem Tucherkeller gab es Krüge 270 Jahre Bergkirchweih. Dann dachte ich mir, 270 Jahre Bergkirchweih.
Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich müsste kurz nachgucken, wie alt das Annafest in Forchheim ist. Das habe ich. Warte, jetzt schau mal, welches älter ist.
Berg, bestimmt.
Ja, der Berg.
Jetzt kommt der Fact-Check.
Ja, der Berg wird ja auch häufig eben als ältestes Volksfest hier bezeichnet. Also es ist wahrscheinlich definitiv älter.
Laut Wikipedia 1840. Als der Forchheimer Schützenverein 1840 sein Hauptschießen vom Schießanger an der Regnitz in den Kellerwald verlegte, entstand das Annafest.
Sehr schön.
Also ist der Berg fast 100 Jahre älter.
Ja, das ist schon eine Hausnummer. Also da gehen wir uns jetzt mal geschlagen. Aber hat der Berg denn auch so ein wunderschönes unterirdisches Labyrinth aus kilometerlangen Sandsteingängen?
Ja.
Wie in Forchheim.
Okay, jetzt Längenvergleich. 21 Kilometer hat der Berg.
Hier steht keine Kilometerzahl.
Tja, siehst du, Berg ist
aber
cooler.
Aber es sind mehr Keller, also sind es wahrscheinlich mehr Biergänge.
Naja, vielleicht sind die Keller einfach ganz eng aneinander gebaut. Und
20.000 Kilometer Fläche.
21 Kilometer Felsenlabyrinthlänge, sag ich nur. Die Folge entwickelt sich richtig zum Fight Forchheim gegen Erlangen.
Warte, 400 Jahre Lagerung unterschiedlichster Biere. 400 Jahre,
Den Berg in Erlangen gibt es bestimmt schon seit 500 Jahren.
Ja, okay. Also, ne? Ich weiß es jetzt nicht mit Sicherheit, aber auf jeden Fall sind beide Gebiete definitiv ein Besuch wert, absolut sehenswert, haben leckere Biere, fränkische, regionale, kulinarische Köstlichkeiten. Und da sind wir jetzt wieder sozusagen, wo ich eigentlich hin wollte. Nämlich, was ist für dich denn typisch fränkisches Kelleressen? Also was, weil ursprünglich gab es auf den Kellern ja gar kein Essen, da wurde ein Bier ausgeschenkt.
Wurde das Essen mitgenommen?
Deswegen darfst du ja auch tatsächlich bei manchen Kellern auch heute noch dir Essen mitbringen.
Ja, im Entlasskeller darfst du es zum Beispiel auch.
Ja, obwohl, also es wandelt sich so ein bisschen, je mehr Bewirtung. Bei manchen Kellern hast du Selbstbedienung, da gehst du hin und holst es dir vom Ausschank. Mhm. Bei anderen gibt es tatsächlich Bedienungen. Und je nachdem handelt das jeder Keller auch so ein bisschen auf seine Art und Weise.
Gibt auch manchmal so abgesteckte Bereiche, wo extra gesagt wird, da ist der Bereich, wo die Leute ihr Essen mitbringen können und da ist der Bereich, wo bewirtet wird zum Beispiel. Mhm. Gibt es auch auf Kellern. Aber für mich so ein typisches Essen auf dem Keller, halt typisch deftig fränkisch, aber kein Karpfen. Ich finde Karpfen zu Bier nicht ganz passend. Bei mir ist es so Schäuferle oder fränkische Bratwurst, die ich gerne auf dem Keller oben esse.
Das ist ja
wenn
schon
halt bewirtet wird. Wenn nicht, nehme ich mir halt eine Brotzeit mit. Dann gibt es dann so eine Brotzeitplatte mit einem Oberst da oder wie ihr bei euch in Bamberg sagt, einen Krupften. Ne?
Ja.
Ein Krupften oder halt eine gute Wurst mit einem Brot.
Ja, aber die meisten Keller bieten tatsächlich auch einen Krupften an. Krupfter muss man auch nochmal unterscheiden zum Obersten. Der Oberste ist milder, der Krupfte ist noch deftiger.
Mhm.
Mit einem guten Schwarzbrot.
Mhm.
Was es auch häufig noch gibt, ist Zwetschgenbarms. Falls dir das was sagt.
Klingt irgendwie wie Zwetschgenkuchen.
Nee. Ist herzhaft, ist langsam geräucherter, hauchdünn aufgeschnittener Rinderschinken.
Das klingt ja jetzt schon gut.
Warte.
Bu, 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 bu.
Und da, also der Name von dem Produkt oder von dem Essen, von dem Zwetschgenbarms, der Name ist auf jeden Fall umstritten, woher der kommt. Also da gibt es mehrere Theorien. Zum einen eben, dass er früher über Zwetschgenholz geräuchert worden ist, weil das sehr langsam glimmt und der muss tatsächlich, also der Räucherprozess dauert so 1 bis 2 Wochen.
Mhm.
Zum anderen sieht der fertige Schinken, also der sieht auch schon so ein bisschen aus wie Zwetschge von der Farbe her, ist der sehr, sehr dunkel, sehr lilarig und hat so weiße Marmorierung.
Lilarig,
cooles Wort. Ja, halt so, also ein wenig violett halt, ne?
Ja, yeah. Ein wenig lila halt einfach.
Mensch.
Lilarig. Ja, weiter im Text.
Darf ich hier fluchen? Du bist der Depp. Ach. Naja, auf jeden Fall hat er eben so wie so Marmormaserungen, so weiße Fäden, die den durchziehen. Aber eben eine sehr dunkle Oberfläche, rötliches Inneres. Und dritte Theorie, woher der Name kommt, nach dieser langen Räucherzeit ist der Schinken meistens auch so hart wie Holz.
Oh, lecker.
Deswegen muss er auch so hauchdünn aufgeschnitten werden, aber dann, also man könnte sagen, das ist ein fränkisches Carpaccio.
Carpaccio.
Ja, halt, ein Carpaccio.
Ich hätte gerne Gnocchi, bitte. Oder Carpaccio. Nee, ja. klingt lecker. Klingt
ja.
Sehr gut. Ja. Habe ich noch nie gehört, das ist so wahrscheinlich auch ein oberfränkischer Begriff eher. Schätze ich mal.
Ja, also ich habe es bisher auch überwiegend in Oberfranken gesehen, also noch nie wirklich außerhalb. Und nächstes Standalone-Gericht oder nächstes berühmtes Gericht, was es gibt, Baxter-Käse mit Musik. Das ist ein Limburger Käse und der wird eben in Essigsud eingelegt, in kalten, mit Zwiebeln, Kümmel, Petersilie, mit unterschiedlichen, also musst dir wirklich, das ist ein Käse, der schwimmt in so einer Art Suppe. Und der wird, das ist halt geil, weil der halt kalt ist und richtig erfrischend. Und da kriegst du auch ein Schwarzbrot dazu mit Butter und halt saure Gurken und so.
Mhm. Ne? Mhm. Ja.
Ja. Und das Gleiche gibt es dann auch als fleischhaltige Variante. Das ist dann halt Stadtwurst mit Musik.
Ja.
Und das ist halt vom Sud her gleich oder ähnlich. Also Wasser, Essig, Salz.
Okay.
Ne? Ja. Und ich glaube, das sind so für mich auch, also mir wäre Schäuferler im Sommer viel zu heiß, viel zu warm. Also nette Schäuferler, obwohl das ja auch heiß serviert wird, aber wäre mir zu schwer. Ich würde mir eher einen Krupfen bestellen. Eine letzte fränkische Kellerspezialität habe ich noch im Pedo. Mal schauen, ob du die kennst.
Okay, jetzt kommt's. Jetzt kann ich mich nur blamieren mal wieder.
Zwieberlers-Käse.
Zwieberlers-Käse.
Na, Zwieberlers-Käse.
Zwieberlers-Käse.
Nicht Zwieberlers-Käse. Hat nichts mit Zwiebeln zu tun.
Quark?
Quark? Quark ist schon mal gut.
Gott, was ist das? Ich habe schon mal bei uns in der Kantine gesehen.
Nee, es ist eigentlich kein Quark. Aber Quark.
Quark.
Quark wie Ente. Nein, nicht wie Ente. Also, ich erkläre es. Tut mir leid. Ah.
Knack, knack.
Nee, pass auf. Also, Zwieberlers-Käse, das ist so ein bisschen von der Konsistenz wie Hüttenkäse. So ein bisschen krümelig.
So krümelig, ja.
Ja, genau, krümelig. Und das wird hergestellt aus Rohmilch, Salz, Pfeffer, Schnittlauch und Bärlauch. Also es sieht aus wie ein Quark, angerichtet ist aber ein bisschen flüssiger. Ja. Und der Name kommt tatsächlich von Küken, also von den Zwieberler.
Mhm.
Nicht von der Zwiebel.
Mhm.
Das ist ja Zwieberler.
Ja, du hast einfach genuschelt.
Ich hab doch nicht.
Behaupte ich einfach.
Also.
Egal wie wenig ich mich auskenne, der Berg ist cooler.
Nein. So. Und die Zwieberle, die haben das früher als Futter bekommen von den Bauern. Also das war Kraftnahrung. Die haben diesen Zwieberles-Käse hergestellt und dann eben an die Küken verfüttert. Ja, und das war für die einfach einfacher aufzupicken als flüssige Milch mit den Schnäbeln. Deswegen haben die den so krümelig andecken lassen. Aber dann haben sie scheinbar irgendwann gemerkt, dass das auch so ganz gut schmeckt. Oder sie hatten Hunger und dann mussten halt die Küken hungern. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sowohl für Küken als auch für Menschen sehr lecker.
Okay, wieder mal was über Kellerspeisen gelernt. Für mich ist halt einfach wirklich immer nur dieses zu stark deftige, ja, Schnitzel, Scheiferle, Bratwurst, da bin ich halt immer daheim. Ich esse sehr selten eigentlich Brotzeitplatten. So eine Brotzeitplatte ist eher was so, da denke ich mir, so ein richtig gutes Cordon Bleu bekomme ich halt von einem Koch. Aber so eine Brotzeitplatte, die kann ich mir auch selbst machen, indem ich davor einfach zum Metzger und zum Bäcker gehe. Das ist so der Unterschied, den ich habe. Und deswegen, wenn ich was mitnehme, nehme ich mir Brotzeit selbst mit. Aber dort bestelle ich mir keine Brotzeit, weil ich mir Brotzeit kann ich auch zu Hause machen. Aber so ein Schäufele, das mache ich mir nicht zu Hause.
Ich bestelle mir schon Brotzeit, weil sonst müsste ich ja wirklich zu sämtlichen Adressen rennen, wie du schon sagst, und die einzelnen Sachen zusammenglauben. Und wenn es im Sommer eh zu warm ist, dann sitzt man lieber gleich im Keller. So mit einem kühlen Bier. Und
Bier.
Noch eine Quizfrage an den Herrn mir gegenüber. Warum legen Leute waagrecht ihre Bierkrüge auf den Tisch im Keller?
Um zu zeigen, dass das Bier leer ist.
Na, immerhin weiß man was heute.
Ja, damit kenne ich mich tatsächlich aus. Das ist halt einfach alte, frühere Tradition. Also das hat man, glaube ich, auch in Gasthäusern ganz normal überall gemacht. Du hast einfach deinen Krug hingelegt, um zu zeigen, da bedarf es neuer Fülle. Da muss wieder aufgefüllt werden. Da ist zu viel Luft drin.
Ja, und jetzt haben wir euch echt viel über fränkische Keller erzählt und wir können euch ja viel erzählen, das tun wir ja auch. Aber wir haben tatsächlich auch eine Umfrage gemacht unter unseren Lesern über unsere Social-Media-Kanäle, weil wir wissen wollten, nicht was Flo und ich denken, was die besten Bierkeller in Bamberg sind, sondern tatsächlich, was ihr da draußen, alle Franken, halt auch denkt. Und das fand ich auch ganz interessant. Auf Platz 5 ist tatsächlich der Reuendorfer Schmausenkeller gelandet. Hat einen historischen Gasthof mit regionaler Küche. Und da sind wir jetzt schon so ein bisschen, es hat einen Gasthof dran. Also wäre eigentlich streng genommen nach der ursprünglichen Kellerdefinition eigentlich, ne, ein Biergarten. Ja. Aber wir haben ja vorhin festgestellt, dass der Begriff auch synonym verwendet werden kann. Auf Platz 4 ist der Senftenberger Felsenkeller in Buttenheim gelandet. Sagt er dir was?
Nee, der sagt mir gar nichts.
Ja, da war ich schon. Das ist auch ein historischer Bierkeller. Ist auch sehr schön gelegen, auch sehr schattig. Auf Platz 3 der Bierkeller Roppelt in Stierbar-Limbach beziehungsweise in Hallandorf.
Der sagt mir was vom Namen her.
Ja, und die haben eben auch typische fränkische Spezialitäten wie Schäuferler, Knöchler, Räucherfleisch, Bonakern. Falls ihr das was sagt, das ist auch eher so ein Omi-Essen, könnte man sagen. Bonakern gibt es auch nicht mehr so häufig, ja. Und auf Platz 1 und 2, und jetzt wird's spannend, bitte einmal Trommelwirbel. Ich bin sehr stolz. Auf Platz 2 der Wilde Rose Keller in Bamberg. Und auf Platz 1 der Spezialkeller in Bamberg. Also, ich bin da scheinbar sehr Mainstream unterwegs, was meine Kellerauswahl angeht. Und deswegen muss ich jetzt hier zum Abschluss von der Podcast-Folge quasi noch einen persönlichen Tipp und eine persönliche Empfehlung in den Raum werfen, was eben nicht in Bamberg liegt, hochfrequentiert, sondern halt in der Fränkischen, ein bisschen weiter draußen. Und zwar der Pretzfelder Keller. Sagt dir der was? Flo.
Ich überlege gerade, ich habe mich so viel einmal mit Kellern beschäftigt, auch für Artikel und durchgelesen, dass ich über den Namen schon gestolpert bin, aber ich weiß nicht, ob ich da schon mal war im Pretzfelder Keller. Ich bin mir gerade unsicher. Ich müsste kurz googeln und auf Google Maps schauen.
Nee, mach das mal nicht, ich erzähle dir auch sowas über den Pretzfelder Keller. Also was der auf jeden Fall mit dem Spezi-Keller Gemeinhardt ist eben eine fantastische Aussicht. Der liegt nämlich direkt an einem Hangabbruch, aber auch gleichzeitig mitten im Wald. Also du läufst da erstmal so einen gewundenen Pfad hoch und links und rechts hast du dann quasi schon die ganzen Eingänge zu den Sandsteinkellern. Wie ich das erstmal war, dachte ich, was denn das für Hobbit-Höhlen? Also weil das halt wirklich, das sieht aus wie so eine Mini-Stadt, aber so ein bisschen ruinenartig. Eben diese schweren Holztüren, Efeu überwachsen. Und dann bist du eben oben und hast diese Aussicht über das Wiesental Richtung Forchheim und kannst da eigentlich bis zum Walberler schauen in Kirch-Ehrenbach. Und der Pretzfelder Keller wird eben seit, ja, 2020 eben auch von der örtlichen Brauerei Nickel bewirtet.
Oh, das kenne ich. Nickel ist lecker.
Ja, ja. Die haben das Nickel-Zwickel. ich persönlich bin Fan vom dunklen Michala.
Mhm. Das finde ich auch gut.
Und dann haben sie noch das Weißbier, das heißt Weiße Eule. Ja, das ist auch gut. Und ja, freitags gibt es bei denen eben immer frisch gegrillten Fisch. Also Forellen und Makrelen.
Brav katholisch.
Ja.
Wenn es am Freitag einen Fisch gibt.
Ja, und Samstag, Sonntag dann halt eben die warmen Sachen, so die großen Sachen, wo man dich dann abholen kann.
Schreiberle, Schnitzel, Cordon Bleu.
Haxen, sauerm Spieß, Ente vom Grill. Ja, ja. Also, und was man da eben auch ganz wunderbar machen kann, bevor man auf den Pretzfelder Keller einkehrt, ist auch Kellerwald, also es heißt Pretzfelder Kellerwald, ist, man kann vorher den Kirschenlehrpfad laufen. Also das ist nicht nur im Frühling, ne, mit Kirschblüte, glaube ich, hatten wir jetzt schon oft genug erwähnt, aber jetzt ist ja gerade Kirschenzeit. Also da hängen die fertigen, reifen Kirschen auch an den Bäumen und da könnte ich jetzt was drauf verwetten, dass da dann auch einige Bauern regionale Stände aufstellen und ihre Kirschen da auch direkt an den Mann bringen. Also kann man dann auch direkt Obst mit nach Hause nehmen.
Für Kirschenfans bestimmt super. Aber ich muss jetzt noch zu unserem Leser-Ranking anmerken. Unser Leserzentrum ist natürlich auch in Bamberg und wahrscheinlich haben auch viele Bamberger mit abgestimmt. Jeder weiß ja natürlich, dass der coolste Keller von allen der Endlasskeller in Erlangen ist. Also damit ist die Diskussion beendet. Erlangen gewinnt. Wir danken vielmals fürs Zuhören dieser Folge.
Du gibst wirklich nett auf mit deinem Endlasskeller. Ich sag's, wie es ist.
Nee, Spezi-Keller ist schon wirklich sehr, sehr schön. Das stimmt schon. Muss ich auch als Erlangen-Fan einfach mal zugeben.
Ja.
Aber dann danke, dass wir euch da draußen so viel über Bierkeller näher bringen konnten. Ich habe heute selbst mal wieder richtig, richtig viel gelernt. Danke, Julia, für dein Wissen, das du mir mitgeteilt hast. Und
ja, ebenfalls. Danke für deine Geschichten, die da immer aus dir herauspurzeln. Und wenn ihr andere Meinung seid, wenn ihr denkt, Mensch, was haben die für eine komische Kellerauswahl getroffen? Da gibt's doch noch den einen, den haben die gar nicht erwähnt. Dann schreibt uns ruhig. Gebt uns Feedback. Wir sind immer dankbar über Feedback zu den Folgen.
Genau. Das könnt ihr uns geben, zum Beispiel über Instagram, unseren Channel Franken erleben.
Und wenn ihr fränkische kulinarische Kellerrezepte entdecken wollt, da könnt ihr auch mal auf fränkische Rezepte vorbeischauen. Also der Name ist Programm. Da findet ihr fränkische Klassiker und moderne Neuinterpretationen.
Dann könnt ihr euch was Kleines zaubern und es euch einfach dann mitnehmen auf den Keller und kalt essen.
Du, schon wieder. Also, macht's gut.
Ade.
Ade.